Vor einiger Zeit hörte ich, dass heute wieder viele Menschen zu einem Buch greifen. Trotz der modernen Medien, Hörbücher und alles, was es heute gibt, lieben es manche Menschen, ein richtiges Buch in der Hand zu haben, um zu lesen. Nun, wenn wir ein Buch in die Hand nehmen, dann erzählt das Buch ja irgendeine Geschichte, die uns begeistert, wo wir Freude dran haben, die auch sehr spannend ist. Und wenn so ein Buch richtig spannend ist, dann kommt es schon mal vor, dass die Leserin oder der Leser diese Spannung gar nicht aushält und dann einfach ein paar Seiten weiterblättert und am Schluss mal guckt, wie die Sache ausgeht. Ist zwar die Spannung weg, aber man ist doch beruhigt, dass alles gut ausgegangen ist. Nun, wenn wir an die Ostergeschichte denken, auch an das, was Frank uns vorher gelesen hat, dann wissen wir, die wir heute hinter dieser Geschichte stehen, 2000 Jahre, dann wissen wir, das alles hatte seinen Sinn und wir haben heute den Überblick. Aber Frank hat es schon angedeutet, damals bei den Ersten, die am Grabe waren, kam diese Osterfreude, von der wir heute reden und die uns heute begeistert, eigentlich gar nicht an. Und nicht auf diese Osterfreude. Sie waren einfach geprägt von ihrem Denken und das, was sie bewegt hat in der letzten Zeit, aber auch vor allen Dingen in der ganzen Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs waren, ihre Vorstellungen lagen oft anders als die der Herr. Wenn wir heute zurücksehen, und dann wissen wir, in wunderbarer Weise hat Jesus dieses Erlösungswerk bis zum Ende durchgeführt. Wir wären heute Morgen alle nicht hier, wenn dort am Kreuz nicht der Sieg errungen wurde, wenn Jesus nicht die Schuld beglichen hätte, die Schuld von uns Menschen, und wenn er nicht siegreich auferstanden wäre. Und wenn wir an Ostern denken und wenn wer heute Morgen den Rundfunk eingeschaltet hat, der hat gemerkt, die Lieder, die heute Morgen übertragen wurden, die waren ganz anders wie die von vorgestern und gestern. Weil Ostern einfach Freude vermittelt und weil wir, die wir an Jesus Christus glauben, wissen, er lebt und wir dürfen heute zu ihm kommen, wir dürfen mit ihm reden und er hat versprochen, hier heute Morgen in unserer Mitte zu sein. Viele Osterlieder und gewaltige Musikstücke berichten von der Freude und wir sollen miterfasst werden und werden auch oft miterfasst von dem, was dort geschah, dass Jesus lebt und dass er da ist. Doch noch einmal zurück, wir können Ostern nicht davon trennen, von Karfreitag. Dieses ganze Geschehen gehört zusammen und so dürfen wir auch heute, und Frank hat das ja schön gemacht, auch schon noch zurückblicken an das, was passiert war und wie sie beeindruckt waren. Und ich denke, wir können ein Stück verstehen, was die Leute bewegt hat und warum sie am ersten Ostertag, den wir ja jetzt feiern, gar nicht so begeistert und so fröhlich da waren. Denn ihre Pläne, viele ihrer Pläne, waren vernichtet und nicht in Erfüllung gegangen. So war der erste Ostertag ein Tag zunächst vieler Trauer. Und ich habe die ganzen Evangelien noch einmal durchgelesen, all die Osterberichte und all die Berichte von der Auferstehung, und das ist mir auch aufgefallen, Maria war die Einzige, der Jesus am Grab begegnet, Maria von Magdala. Und wenn wir in das Leben dieser Frau hineinsehen, nur einen kleinen Einblick in dieses Leben fangen, dann wissen wir, wie groß die Liebe dieser Frau zu ihrem Herrn war. Sie war da, als man ihn ans Kreuz schlug. Da hat sie zugesehen. Sie war da, als man ihn ins Grab legte. Ja, und sie war da, als er auferstanden war. Und Jesus begegnet ihr zuallererst. Mit einem einzigen Wort lernt sie ihren Meister kennen. Und die Jünger, die haben viel später erst die Begegnung mit Jesus gehabt. Ob es Petrus war und die anderen Jünger, sie sind zum Grab gekommen, sie haben nur die Botschaft der Engel gehört, aber sie sind Jesus nicht begegnet. Warum hatten sie jetzt eigentlich so viele Fragen und konnten das alles nicht verstehen, was geschehen ist? Hatte Jesus sie denn nicht rechtzeitig informiert? Oder war ihr Denken so in die falsche Richtung gegangen? Jesus hatte sie wohl informiert. Er hatte gesagt, wir werden nach Jerusalem gehen und dort wird des Menschensohn sterben müssen. Und die Jünger sagten, unmöglich, das ist doch nicht, das entspringt doch nicht unseren Vorstellungen. Und immer wieder hat er gesagt, ihr könnt diesen Weg nicht mit mir gehen, ihr könnt das nicht tun, was ich tue. Verstanden hatten sie es nicht. Warum denn eigentlich nicht? Weil ihr Denken einfach anders ausgerichtet war. Sie wollten Jesus als den Führer sehen, der endlich Ordnung ins Land bringt, der die Römer rausjagt und der einfach neu beginnt und sein Reich aufrichtet. Davon hatten nicht nur sie geträumt, sondern eigentlich das ganze jüdische Volk. Aber Jesus hat ihnen sehr deutlich gesagt, das ist nicht der Weg. Ich werde nach Jerusalem gehen und dort werde ich sterben. Und die Jünger haben gesagt, unmöglich, das geht nicht. Warum waren sie denn so falsch gepolt? Warum dachten sie denn nur in diese Richtung? Es hing wesentlich damit zusammen, dass sie ihre Bibel nicht gelesen hatten. Wisst ihr, was mir am Freitagabend hier zusammen war? Da ist mir das nochmal ganz deutlich geworden. Als wir hörten, was im Psalm 22 stand, wie das schon Jahrhunderte vorausgesagt wird, dass Jesus nicht dieser Glorreiche ist, der alles ändert. Nein, er ist der Diener, er wird den Weg der Niedrigkeit gehen. Wisst ihr, und wenn wir an Jesaja 53 denken, haben wir auch am Karfreitag gehört hier. Wenn wir an den Bericht denken, dann muss man sich doch heute fragen, wieso hatten die Jünger denn ein solch falsches Denken? Wo doch sehr deutlich geschrieben steht, er ist der Allerverachtetste, der Allerniedrigste. Man akzeptiert ihn nicht. Er ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist. Das war doch nicht das Bild von dem Richter, den Sie im Kopf hatten. Wisst ihr, so ist es auch bei uns, wenn wir falsche Vorstellungen haben von Gott, von seinem Wort und von den Aussagen der Bibel. Nebenbei bemerkt, dieser Psalm 53 war, dieser Jesaja Kapitel 53 war das Kapitel, was mich persönlich zur Umkehr gebracht hat. Ich weiß noch sehr genau, und ich habe das auch oft schon gesagt, viele Jahre war ich überall aktiv, im Chor, habe dann mitgesungen, wir haben sogar am Westerwald Traktate verteilt von Haus zu Haus. Das kann man alles machen, ohne den tiefen Frieden in Jesus zu haben. Aber das hat mir keine Ruhe gegeben. Ich habe mir einen Menschen gesucht, damals war es unser Pastor Meyerhoff. Ich bin von der Arbeit weg und habe ihn aufgesucht und er war verwundert, dass ich ihn besuche. Denn alle waren überzeugt, ich wäre längst ein Christ. Aber den tiefen Frieden, den man als Christ hat, den hatte ich nicht. Wisst ihr, dann passierte Folgendes, da hat er mir dieses Kapitel vorgelesen. Jesaja 53. Er ist für uns an zur Stelle, er ist wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Und dann stellte er mir nur die Frage, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus das getan hat? Glaubst du, dass das für alle Menschen gilt? Ja, natürlich glaube ich das. Sagt er wohl, für dich gilt das wohl scheinbar nicht. Doch natürlich gilt das für mich. Und dann sagt er zu mir, weißt du, mehr habe ich auch nicht. Dieses tiefe Vertrauen. Und dann habe ich Jesus gedankt. Und das war der Tag, wo diese Gewissheit in mein Leben kam. Vorher war das so eine Schwankung. Ich wusste sehr wohl, dass Jesus Schuld vergibt. Ich habe ihm auch oft Schuld aus meinem Leben gesagt, aber ich hatte nie diese Freude der Vergebung. Wisst ihr, und ich glaube, manchmal brauchen wir jemanden, der uns hilft, das zu verstehen. Ja, die Jünger hatten große Probleme, das zu verstehen, was da passiert ist. Dann kam dann der glorreiche Einzug Jesu in Jerusalem. Ich kann mir vorstellen, da haben sie neue Hoffnung bekommen. Alles jubelt Jesus zu. Sie warfen ihre kostbaren Kleider auf die Straße. Ja, das hatten sie sich doch vorgestellt. Das war doch der Anfang. Das sah doch gut aus. Dass das aber ganz schnell anders wurde, damit hatten sie nicht gerechnet. Und so ist das manchmal, wenn wir falsche Vorstellungen haben. Ja, und dann ging der Weg ja weiter. Und sie sahen sehr bald und merkten es auch an Jesus, dass er diesen Weg nicht mitging. Er zog sich zurück. Er sagte, besorgt mir einen Raum, ich möchte noch einmal mit euch das Abendmahl feiern. Abendmahl sagen wir heute, das Passamahl feiern. Erinnerung an die großen Taten Gottes im Alten Bund. Ja, und dann haben sie diesen Saal gemietet und haben da gefeiert. Und es war auch keine fröhliche Feier. Aber Jesus sagt, ich hatte diesen Wunsch, noch einmal mit euch dieses Fest zu feiern, dieses Mahl zu feiern, bevor ich leide und sterbe. Und immer wieder hat er es gesagt zwischendurch. Und so versammelte er sich noch einmal mit seinen Jüngern, mit denen, die ihm nachgefolgt waren, die er gerufen hat, und teilt mit ihnen Brot und Wein. Dann kam natürlich die traurige Geschichte mit Judas. Aber wir merken, Jesus hatte den Wunsch, noch einmal mit seinen Leuten zusammen sein, bevor er diesen Weg ging. Und er sagt es ganz deutlich auch bei dieser Feier, ich werde dieses Fest nicht mehr mit euch feiern, bis der Tag kommt, wo wir gemeinsam im Reich Gottes dieses Fest feiern. Dann werde ich wieder dabei sein. Dann werde ich das mit euch feiern. Wusste er denn nicht, dass wenige Stunden später sie fast alle ihn verließen, ihm den Rücken kehrten aus Angst? Wusste er denn nicht um das, was auch Petrus erlebte, was in ihm vorging? Er wusste es und trotzdem hatte er den Wunsch, mit diesen Leuten noch einmal zusammen zu sein. Wisst ihr, das ist unser Herr. Er kennt uns und er weiß auch um die Dinge, die ihm und uns oft nicht gefallen. Und trotzdem hat er seine Jünger geliebt und ist mit ihnen den gleichen Weg gegangen. Ja, und dann dieser Tag der schrecklichen Hinrichtung. Ich muss immer wieder darüber nachdenken. Denn das ist ja auch, was die Propheten vorausgesagt haben. Und da standen sie dann, mussten erleben, wie ihr Herr an ein Kreuz geschlagen wurde. Und sie konnten nichts ändern. Die Jünger, sie waren schon geflohen, außer Johannes war schon keiner mehr da. Was werden sie für Fragen gehabt haben? Die Maria, ihr ganzes Leben hat Jesus verändert. Ihr ganzes Leben. Aus tiefer Sünde und Gebundenheit war sie befreit. Nun steht sie da und muss zusehen, dass dieser Herr an dieses Kreuz genagelt wird. Und er tut nichts, der doch alle Vollmachten hat. Ja, er betet sogar noch für die Leute, die unter dem Kreuz stehen, die ihn annagelten. Unvorstellbar. Sicher erinnern sie sich an die großen Taten, die sie mit ihrem Herrn erlebt haben. Der konnte Tausende speisen. Ja, der konnte Kranke gesund machen. Der konnte sogar übers Wasser gehen. Alles das hatten sie erlebt. Und nun lässt dieser Herr sich an dieses Kreuz nageln. Unvorstellbar, was dort geschieht. Wisst ihr, und das ist mir so gestern beim Nachdenken über diese ganze Geschichte noch einmal eingefallen. Da stehen seine Feinde unter dem Kreuz und nachdem er dort am Kreuz hängt, da kommen sie und sagen, wenn du doch Gottes Sohn bist, dann kannst du das doch jetzt beweisen. Dann komm doch vom Kreuz herunter, dann wollen wir an dich glauben. Mir ist einfach diese große Versuchungsgeschichte eingefallen, als Jesus seinen Dienst begann. Wir wissen, als Jesus seinen Dienst begann, das Erste, was uns da berichtet wird, dass der Teufel kam und ihn angriff und sagt, wenn du doch Gottes Sohn bist, spring doch vom Tempel herunter, spring doch, du kannst doch zu diesen Steinen sagen, dass sie Brot werden. Und Jesus hat den Sieg davongetragen, damals. Und jetzt in letzter Sekunde kommt der Teufel noch einmal mit aller Macht und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch jetzt herunter, dann wollen wir an dich glauben. Unvorstellbar. Wisst ihr, und diese feindliche Stimme, sie kam nicht von den Leuten, die sich für ihn nicht interessierten, sie kam von den frommsten Leuten der damaligen Zeit. Wir lesen, dass es die hohen Priester, die Schriftgelehrten waren, die über ihn gelacht haben und über ihn gespottet haben und die gesagt haben, jetzt wollen wir ja an dich glauben, aber du musst jetzt beweisen, dass du Gottes Sohn bist, was du ja auch immer gesagt hast. Und Jesus blieb am Kreuz. Warum denn? Es war nur seine Liebe zu dir und zu mir. Ja, und dann dieser Verbrecher, der noch neben ihm hing. Am Anfang haben sie beide gelästert, bis der eine zur Vernunft kam und gemerkt hat, das kann doch nicht normal sein. Der betet noch für die Leute, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Und dann sagt er, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Mehr konnte er nicht mehr sagen. Er hatte auch nicht mehr sehr viel Zeit. Er konnte auch sein Geschehen nicht mehr gut machen. Das, was er in seinem Leben verbockt hatte. Er konnte auch keiner Kirche und Gemeinde mehr beitreten. Er konnte auch kein Opfer mehr bringen. Er konnte nur noch sagen, Herr, ich brauche dich. Das ist es. Mehr will der Herr nicht. Und das ist das, was auch wir tun dürfen. Und dann starb er. Und dann wurde er begraben. Und seine Leute waren in tiefe Trauer versunken. Und wir sehen dann am ersten Tag der Woche, es war wieder Werktag, wie wir sagen, die Frauen hatten an dem Abend vorher schon ihre Sachen gekauft, als letzten Liebesdienst an Jesus. Und so waren sie unterwegs mit ihren Gefäßen. Das war doch ganz klar. Ihre Gefäße sagten doch, dass sie nicht mit einem lebendigen Herrn rechneten. Sie waren unterwegs mit ihren Gefäßen, um einen letzten Liebesdienst zu tun. Und dann kamen sie dort zum Grab und mussten hören, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er hat es euch doch gesagt. Habt ihr das vergessen? Wisst ihr, das ist unser Problem, dass wir ganz viel vergessen, was Jesus uns sagt, was Gott uns in seinem Wort sagt. Ganz viel vergessen. Und deshalb durchleben wir auch Zeiten, wo wir Nöte haben und Sorgen und Fragen, weil wir vergessen, was Jesus gesagt hat. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wisst ihr, und dann wird eins deutlich in den ganzen Berichten. Da wird deutlich, dass der Herr auferstanden ist und dass er nicht mehr im Grab ist. Und normalerweise hätte er doch nach diesem wunderbaren, vollbrachten Werk jetzt zurückgehen können zu seinem Vater. Die Errettung war vollbracht, die Erlösung war perfekt. Die Menschen konnten ihre Schuld zum Kreuz bringen, jeder, der es wollte. Und die Botschaft der Bibel spricht ja sehr oft davon. Aber Jesus geht nicht sofort zurück zu seinem Vater. Er wusste, da gibt es eine Menge Leute, die in großer Traurigkeit sind, die verzweifelt sind, die in Not sind. Wisst ihr, da hat er sich um jeden gekümmert, der ihm nachgefolgt ist. Er ist ihnen nachgegangen, er hat sie dort aufgesucht, wo sie waren, hinter verschlossenen Türen, wo sie in Angst leben. Da hat er sich ihnen gezeigt. Und in einem Bericht wird dann gesagt, er kam durch die verschlossene Türe und dann hat er ihnen seine Hände gezeigt. Und jetzt könnt ihr doch endlich glauben, ich hab's euch doch gesagt. Und sie konnten immer noch nicht glauben, bis er sagt, jetzt gebt mir doch endlich was zu essen. So schwierig war das. Aber Jesus hat sich um jeden gekümmert. Er ist den Jüngern nachgegangen. Auch die, die ihn verlassen hatten am Kreuz. Er ist ihnen nachgegangen. Er hat sie aufgesucht. Warum denn? Er wollte sie zur Freude führen. Ich hätte gedacht, Jesus geht auf den Marktplatz von Jerusalem und den Leuten endlich mal zu zeigen, ich lebe, ich bin da. Das, was ihr gemacht habt, war vergeblich. Nein, Jesus kümmert sich nur um die Leute, die verzweifelt waren und traurig waren und voller Zweifel und voller Tränen. Wisst ihr, wie gut ist das, dass der Herr so ganz anders ist? Er hat es getan aus Liebe. Wir sehen die zwei, die nach Emmaus gingen. Weg von Jerusalem, weg von diesem schrecklichen Ort, weg von all dem, was sie da erlebt haben. Und plötzlich ist da ein fremder Wanderer, der mit in den Weg geht. Ihr kennt all die Geschichte. Und dann fängt er an, ihnen Stück für Stück zu erklären, warum dieser Herr an ein Kreuz musste, warum Schuld nur so bezahlt werden kann. Ich habe mich gewundert darüber und staune immer wieder. Die waren schon unterwegs in all ihren Zweifeln, in all ihren Sorgen. Wisst ihr? Und Jesus war schon ganz in ihrer Nähe. Wie gut, dass wir das wissen dürfen, auch in unseren Fragen, in unseren Sorgen. Jesus ist uns oft näher, als wir denken. Und er führt sie zur Freude. Und diese Freude erfasst sie und sie müssen zurück nach Jerusalem. Die anderen müssen es hören, der Herr lebt. Das muss weitergesagt werden, damals und heute. Ja, aus traurigen Menschen hat Jesus plötzlich fröhliche Christen gemacht, fröhliche Nachfolger. Vielleicht erleben wir auch Zeiten, wo wir traurig sind, wenn uns der Blick fehlt, weil wir nur noch Sorgen und Nöte sehen und wir können in diese Welt sehen, wir können die Nachrichten hören. Und wer heute Morgen Nachrichten gehört hat, der hat das auch schon wieder festgestellt. Man kann ja fast keine Nachrichten hören, die nicht schrecklich sind. Sri Lanka, 3 katholische Kirchen in die Luft gesprengt, über 100 Tote heute Morgen gab es in den Berichten. Was erleben wir in einer schrecklichen Welt? Und manchmal kommen uns da auch Fragen. Aber Jesus kümmert sich um seine Leute, er gibt ihnen Antwort auf die vielen Fragen, die sie haben. Ja, und da war ja noch Petrus. Das war ja ein ganz besonderer Fall. Er, der ganz vorne stand, er, der immer das Wort führte, er, der sogar im Garten Gethsemane noch das Schwert nahm, um seinen Herrn zu verteidigen, und Jesus sagt, so nicht, steck dein Schwert weg. Das ist gefährlich, wenn man das Schwert nimmt. Und dann, bei jener Verhandlung, wir kennen seine Geschichte, ich brauche sie gar nicht zu erzählen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Wie schnell war aus diesem gewaltigen Mann, der so viel für seinen Herrn tun wollte, jemand geworden, der vor einer einfachen Magd zusammenbricht, der seinen Herrn verleugnet. Und wir wissen, wie das weiterging. Da Tränen und Verzweiflung waren das Ende. Er ging hinaus, so wird uns berichtet, und weinte bitterlich. Er konnte die Sache nicht mehr rückgängig machen. Und da saß es tief in seinem Herzen, dieser Stachel. Ich habe meinen Herrn verleugnet. Es war die letzte Begegnung, die Petrus mit seinem Herrn hatte. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Und dann wurde Jesus ans Kreuz geschlagen. Und Petrus hatte nicht mehr die Möglichkeit zu gehen und sagen, Herr, es tut mir leid. Und so lebte er. Ja, er war dabei, als der Herr sich den Jüngern zeigte. Er war dabei. Aber er hatte nie die Möglichkeit oder den Mut, mit Jesus zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass ihn das unwahrscheinlich belastet hat. Dass ihm das die ganze Freude nahm. Der Herr ist wieder da. Ja, aber die letzte Begegnung war ja nun so schrecklich. Und dann sagt er, ich will fischen gehen. Und er nahm die anderen Jünger mit, ich will fischen gehen. Wisst ihr, heute kann man das ja gut nachgucken. Ich habe da mal zu Hause geguckt, wie weit war der Weg denn bis zum Wasser? Kann man heute im Internet alles schön nachvollziehen. 139 Kilometer. 139 Kilometer von Jerusalem bis an den See Tiberias. Warum geht er dahin? Da habe ich schon viele Vorträge gehört. Die einen sagen, ja, machte das natürlich, was er konnte, was ihm möglich war, und er musste sich ja wieder neu ausrichten. Jesus war jetzt nicht mehr bei ihnen und das war das Natürlichste, was geschah. Aber ich glaube es nicht. Jesus hat mehrmals gesagt, sogar zu den Frauen, geht nach Galiläa, dort werdet ihr mir ganz neu begegnen. Und Galiläa war dieses Land, wo der See war. Und das war eben so weit weg. Und sie haben wohl einige Tage gebraucht, um dorthin zu kommen. Ja, und dann haben sie das gemacht, was Petrus vorgeschlagen hat. Sie sind des Nachts rausgefahren, haben ihre Netze ausgeworfen und wollten Fische fangen. Ihr kennt die Geschichte. Und sie kamen zurück und sie hatten nichts gefangen, aber auch gar nichts. Diese erfahrenen Leute hatten nichts gefangen. Und da steht da so ein Fremder am Rand, am Ufer. Wir wissen die Geschichte. Und er sagt dann, du, ihr müsst noch mal hinausfahren. Habt ihr was mit zum Essen mitgebracht? Nein, wir haben nichts. Über diese Geschichte und über diesen Bericht habe ich so oft nachgedacht, wie oft ist das vielleicht in unserem Leben auch so. Wir kommen zurück und haben nichts in unseren Netzen. Nichts, was wir aufweisen können. Und Jesus hätte doch so gern was von uns. Aber wir haben nichts. Vielleicht sind wir auch losgefahren ohne Auftrag. Denn Jesus hatte doch gesagt, ich will euch zu Menschenfischer machen. Da war doch von Fischen im Wasser keine Rede mehr gewesen. Seht ihr, so ist das, wenn wir Dinge tun, die Jesus uns gar nicht geheißen hat. Aber Jesus sagt nicht, das seht ihr mal, ihr habt wieder Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Sie vermuteten ihn zwar, aber sie wussten nicht, dass es Jesus war. Und er sagt, fahrt noch mal hinaus. Werft das Netz auf der rechten Seite aus. Ich weiß nicht, warum auf der rechten Seite. Vielleicht haben sie sich erinnert an jenen ersten Fischzug dort, wo Petrus auch unterwegs war. Da hatte er erst die Predigt von Jesus gehört. Und dann fuhren sie hinaus und hatten eine Menge gefangen. Damals waren sie auch nachts unterwegs und hatten nichts gefangen. Und plötzlich, als sie den Auftrag von Jesus bekamen, da wurden ihre Netze voll. Ohne Auftrag von Jesus wird es schwierig. Und dann fuhren sie weg und wir hören dann, dass sie dann zurückkamen mit einer riesen Menge Fische, das fast die Netze zerrissen. Und dann kamen sie und während sie näher am Ufer kamen, da sprechen sie miteinander. Das kann nur Jesus sein, der da am Ufer steht. Es ist der Herr. Sie hatten ja schon so viele Dinge in den vergangenen Tagen mit ihm erlebt. Und Petrus schmeißt sich aus dem Boot heraus. Er wollte Erster sein, schnell an Land. Vielleicht hat er den Gedanken gehabt, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit, mit Jesus zu sprechen. Ja, aber die anderen waren dann auch bald da. Wisst ihr? Und dann kamen sie zurück. Was sahen sie? Sie sahen ein Kohlenfeuer. Auf dem Kohlenfeuer waren Fische drauf. Erstaunlich. Jesus brauchte gar nicht die Fische. Er brauchte gar nicht die Fische, die sie gefangen hatten. Jesus hat genug, bevor er uns bittet. Jesus hat alles. Er braucht nicht unsere Fische. Er braucht nicht unsere Bemühungen. Er braucht nicht unser anständiges Leben und all die Taten, die wir tun, braucht er nicht. Er hat alles. Wisst ihr, und trotzdem sagt er, bringt auch das, was ihr gefangen habt, noch her. Und dann haben sie gemeinsam dieses Mahl gefeiert, noch einmal zusammen, und in der Geschichte steht, es traute sich überhaupt keiner zu fragen, Herr, wer bist du? Sie wussten, es ist der Herr. Und so erlebten sie diese Gemeinschaft noch einmal mit ihrem Herrn. Aber da war immer noch die Sache mit Petrus nicht geklärt. Und wisst ihr, dann war es nicht Petrus, der sagte, Herr, ich muss mal mit dir reden. Es tut mir leid, dass ich so versagt habe. Es tut mir leid, dass ich mich nicht zu dir bekannt habe. Nein, es war der Herr, der Petrus ansprach. Und Jesus sagt nicht, Petrus, ich bin ja doch ein bisschen enttäuscht von dir. Du hattest dich doch so auf meine Seite gestellt. Aber du hast mich doch ein bisschen enttäuscht. Aber wir wollen nicht mehr darüber reden. Nein, das sagt Jesus nicht. Warum sagt er das denn nicht? Das war doch Schuld in seinem Leben. Das war doch Schuld im Leben des Petrus, dass er sich so daneben benommen hat. Wisst ihr, Jesus redete nicht mehr von Schuld. Die Schuld auch von Petrus hatte er bezahlt. Und wisst ihr, die Schuld meines Lebens und deines Lebens hat Jesus längst bezahlt. Er will doch gar nicht, oh großer Schuldbekenntnis, er weiß das doch längst. Er will nur, dass wir zu ihm kommen und ihm sagen, danke, Herr, dass du das für mich getan hast. Und er stellt dem Petrus, wir kennen die Geschichte, nur diese eine Frage, Petrus, hast du mich eigentlich lieb? Wisst ihr, und mit dieser Frage war alles geklärt, mit dieser Antwort. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Wisst ihr, und wenn das stimmt und wenn das unsere persönliche Aussage ist, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt auch, dass ich dich lieb habe, dann spricht Jesus nicht mehr über Schuld, nicht mehr über unser Versagen. Dann ist die Schuld gesühnt. Wir können doch sowieso nichts gut machen von all dem, was wir falsch gemacht haben. Und das durfte Petrus hier erleben. Und Jesus hat gesagt, ich setze dich wieder ein zur Probe. Nein, das hat er nicht gesagt. Herr, er sagt, Petrus, weide du meine Schafe, meine Lämmer, und wie es dann in verschiedenen Sätzen dann heißt. Dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal hat Jesus gefragt. Und Petrus sagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Es ist immer wieder schön, wie Jesus den Menschen begegnet, das zu sehen. Und wir dürfen das immer wieder auch auf unser Leben übertragen, ganz gleich, wie unser Leben verlaufen ist, was passiert ist. Nur diese eine Frage zählt und die Jesus uns heute Morgen stellt. Hast du mich lieb? Wisst ihr, und daran entscheidet sich eigentlich alles. Wie wir miteinander umgehen, wie viel Zeit wir für ihn haben, wie viel Zeit wir für die Gemeinde haben, was wir mit unserem Geld machen, das alles entscheidet sich an dieser einen Frage, hast du mich lieb? Und diese Frage ist die wichtigste und ich möchte sie euch mitgeben in die neue Woche, in die Zukunft. Ich weiß ja nicht, wer von euch so regelmäßig die Hessenschau guckt, und am Donnerstagabend gab es einen Bericht. Den habe ich mir schon mindestens dreimal angesehen. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, ergreift es mich dermaßen, dass ich so richtig hin und her gerissen bin. Da wurde von Leuten berichtet in der vergangenen Woche, die von uns als von weit her als Flüchtlinge zu uns kamen und die hier Fuß gefasst haben, die einen richtigen Beruf gelernt haben und die ein Stück weit richtig glücklich und zufrieden geworden sind in unserem Land. Sie haben berichtet von richtig schweren Zeiten, die sie erlebt haben aus der Flucht. Und am Donnerstagabend war es Mustafa aus Afghanistan. Mustafa aus Afghanistan, er berichtet, wie er über ein Boot, mit einem Boot nach Griechenland kam, mit nichts, denn das Boot war überladen und sie wurden gezwungen, alle ihre Sachen über Bord zu werfen. Sonst wären sie wahrscheinlich nie in Griechenland angekommen. Dann ist er nach, über Griechenland nach Deutschland und in Deutschland hat er irgendwo im Taunus in einer Stadt, ich glaube es war Balsroden sogar, da hat er ein Stück Heimat gefunden. Er war mit vielen anderen auch so in einer Flüchtlingsunterkunft. Es waren vier Freunde, also sie sind besser zu Freunden geworden aus verschiedenen Ländern, aber sie haben das alle das gleiche Problem. Und sie haben es sehr schwer gehabt, weil sie die Sprache nicht beherrschten. Wir können uns das ja alles auch vorstellen. Aber er hatte diesen einen Wunsch, in Deutschland doch einen richtigen Beruf zu erlernen. Und er hat dann die Sprache gelernt, hat dann einen Beruf gelernt. Und er hat erzählt, dass es sehr schwer gewesen ist, das alles zu verstehen. Und wir denken, wir können das nachvollziehen. Und dann hat er eine junge Frau kennengelernt, die als Lehrerin ihr die deutsche Sprache beigebracht hat. Und sie haben engeren Kontakt und er hat gemerkt, sie ist Christin und er hat sich für das interessiert. Und das hat ihn so ins Fragen gebracht, dass er gesagt hat, ich muss diesen Jesus kennenlernen. Ich will an Jesus glauben. Und dann hat er diesen Glauben angenommen und dann hat er sich taufen lassen. Die beiden haben geheiratet und man merkte das ihnen richtig an. Sie waren richtig glücklich. Aber wisst ihr, und dann hat er diese Geschichte seinen Eltern erzählt, die im Iran noch leben. Und dann hat ihre Mutter nur geweint, weil sie der Meinung war, unser Sohn hat den Glauben verleugnet und ist jetzt verloren. Und der Vater hat gar nichts gesagt. Nach einer Woche hat sein Bruder ihn angerufen und hat ihm erklärt, der Vater ist so verärgert, er hat eine Beerdigung angeordnet, wo er seinen Sohn zu Grabe tragen wollte. Es hängt wohl mit der Kultur zusammen oder mit dem, wie die Sache ist, ich kann es nicht sagen. Und das hat ihn natürlich furchtbar traurig gemacht. Wisst ihr, und dann haben sie einige Bilder gezeigt dort, wie sie jetzt in ihrer Familie leben. Und sie haben berichtet, dass die Eltern nach mehreren Monaten doch wieder gesprächsbereit sind und wie sie wieder einen gewissen Kontakt zu ihnen haben. Dann haben sie aber aus ihrem Leben berichtet hier in Deutschland. Und seine Frau hat dann auch noch gesagt, also wir sind richtig angekommen, wir sind richtig glücklich geworden, seit wir Jesus als unseren Retter haben. Das hat sie nicht immer so ausgedrückt, aber in dem Glauben an Jesus sind sie jetzt zufrieden und sind innerlich angekommen. Wisst ihr, dann saßen sie mit einigen Kindern auf so einem Sofa und dann sangen sie zusammen. Er hatte die Gitarre und begleitete den Gesang. Und dann sangen die Kinder, es waren wohl Bekannte auch, die Christen sind, saßen sie auf dem Sofa und sangen, Gottes Liebe ist so wunderbar, so groß, wir kennen das Lied. Es wurde nicht lange eingeblendet, aber ich wusste, was sie gesungen haben. Gottes Liebe ist unendlich groß. Und so durfte dieser Mann aus fremdem Lande erfahren, ja, bei Jesus kommt man an. Wie gut, dass wir diese gute Botschaft haben und dass wir wissen, dieser Herr lebt, wir dürfen heute zu ihm kommen und wir wissen, und dürfen es wissen. Er wird uns auch begleiten. Vor allen Dingen hat er ein wunderbares Ziel für unser Leben. Er möchte auch dein persönlicher Heiland sein. Und wenn du noch Fragen hast und wenn du vielleicht diese Freude gar nicht hast, die Möglichkeit besteht, Jesus heute anzunehmen. Ich möchte noch mit uns beten, vielleicht steht er dazu.